I'd love to get you on a slow boat to China.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, ich bin heute etwas schnell. Ich habe so viele Themen, ich muss das irgendwie versuchen, noch einigermaßen unterzubringen. Deswegen fange ich auch gleich an. Ich hatte ja erwähnt, dass ich diesen Podcast auch so ein bisschen auflockern will mit Drittstimmen, also das so ein bisschen wegzubringen vom Tagebuch. Es bleibt das Tagebuch davon mal abgesehen, aber auch mal Einwürfe, Kommentare und so weiter in Audioform hier unterzubringen. Und ich hatte letztens auch erzählt, dass Christian Y. Schmidt und Volker Hering hier eine Fahrradtour machen und mir da vielleicht was reinwerfen werden. Und das haben sie getan und das spiele ich mal ab.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Volker Hering und ich bin hier auf dem Langen Marsch zusammen mit Christian Y. Schmidt. Wir fahren den Langen Marsch, also die gesamte Route, mit dem Fahrrad ab. 7000 Kilometer. Und Christian, was meinst du? Schaffen wir das?
Ja, ich bin sehr skeptisch. Ich glaube, ich falle vorher tot vom Bock. Allerdings habe ich jetzt wieder ein bisschen Hoffnung, weil wir mit Pedelecs fahren und die gehen ganz gut ab. Also die erste Etappe, 80 Kilometer mit einigen Hügeln dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Jedenfalls nicht in 4 Stunden 47 Minuten oder so.
Ja, wir sind aber nicht nur zum Fahrradfahren da, sondern wir folgen tatsächlich dem Langen Marsch. Das ist faszinierend, was wir hier alles am Wegesrand sehen. Wir waren am ersten Berg des Langen Marsches, haben die ehemalige Residenz Mao Zedongs gesehen. Ganz, ganz spannend. Da wurde auch nebenan ganz, ganz viel gebaut. Neues. Christian ist vom Glauben abgefallen, weil der war schon vor 4 Jahren mal da. Generell geht es nicht nur ums Radfahren, sondern es geht einfach darum, den Langen Marsch zu erleben. Und natürlich um Otto Braun. Christian.
Ja, Otto Braun ist der einzige Ausländer, der beim Langen Marsch dabei war. Der ist von der Kommentaren geschickt worden, um die chinesische Rote Armee zu beraten. Eine sehr schillernde Figur, die noch gar nicht genug beleuchtet wurde.
Natürlich soll der Spaß auch nicht zu kurz kommen. Wir sitzen hier in einem ja fast mediterranen Restaurant, irgendwo schön in Yudu. Yudu, wer es nicht weiß, das ist die... Ja, ist für uns die zweite Station, für viele lange Marschteilnehmer auch die zweite Station, aber eigentlich in der offiziellen Geschichtsschreibung so der Ort, wo der lange Marsch losgegangen ist.
Ja, und wir haben totales Glück.
Ja, jetzt kam gerade ein neues Bier, aber Christian will noch was sagen.
Ja, ich wollte sagen, dass wir enormes Glück haben. Wir hatten erstmal enormes Pech, weil wir diese Tour am 13. April 2020 beginnen wollten. Man weiß, was da passierte. Ja, dann hat sich das Ganze verschoben um mehr als 3 Jahre. Aber das Glück dabei ist, dass wir unsere Fahrradtour genau am 16. Oktober 2023 begonnen haben. Also 89 Jahre nach dem Beginn des Langmarsches der Roten Armee. Und heute, als wir nach Yudu reingekommen sind, wurde der Start des Langmarsches hier in Yudu gefeiert mit einem kleinen Volksfest, einem Volkslauf in Gedenken an den Langmarsch. Großer Auflauf, das Lokalfernsehen war da, wir im Lokalfernsehen. Also so langsam spricht sich rum in China, dass wir diese Tour machen.
Ja, wie ist das mit den Fahrrädern? Wir haben, wie gesagt, jetzt Pedelecs bekommen und das ist auch sehr gut. Ich bin ja Hardcore-Biker eigentlich, aber in dem Fall finde ich das ganz klasse, dass wir Pedelecs haben, weil es wird nie ein Problem sein, abends anzukommen. Es ist kein Stress und wir können uns alle Zeit der Welt nehmen, rechts und links zu gucken, was denn da vom Langen Marsch noch übrig ist. Und das wird eine ganze Menge sein. Also allein heute haben wir so viele kleine Sachen entdeckt, die wir vorher nicht kannten. Es wird eine große Erkundungsreise und das mit dem Fahrrad und also insgesamt 5 Monate durch China, das wird ganz, ganz klasse.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben etliche Leute, die uns dabei unterstützen, inzwischen schon auf den sozialen Medien gewinnen können. Wenn Sie uns unterstützen wollen, liebe Hörer.
Wir sind natürlich auch auf Social Media. Auf Facebook sind wir unter facebook.com/derlangemarsch. Und Christian auf Instagram, jetzt hat er den Mund gerade voll, aber er sagt es gleich.
Soweit die Füße radeln, glaube ich, unsere Instagram-Adresse, oder?
Genau. Und auf YouTube sind wir auch. Und wie ist da die Adresse?
Aber es ist auch soweit die Füße radeln.
Ja, das soweit die Füße radeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, worauf wir uns da beziehen.
Aber das verraten wir jetzt hier.
Nee. Und es gibt noch ganz viel Neues zu entdecken, jenseits von dem, was wir posten. Wir erleben nämlich deutlich mehr. Es ist ein riesengroßes Erlebnis, ein riesengroßes Ereignis für uns. Und wir werden noch lange unterwegs sein.
Ja, schönen Dank dafür. Ich werde die entsprechenden Links alle in den Shownotes unterbringen. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob mit E-Bikes oder nicht. 7000 Kilometer sind schon, das ist schon ein Spruch. Ich wünsche viel Glück bei dem Ganzen. Es muss ja nicht immer Santiago de Compostela sein. Kann ja auch mal eine andere Tour sein. Was den Titel betrifft, ich weiß natürlich, und ich wollte schon spoilern, worauf das zurückgeht, mache ich jetzt natürlich nicht. Aber ich denke, viele, ja nicht nur meiner Generation, auch später, kennen diesen Hinweis schon irgendwie. Hoffe ich zumindest. Und wir bleiben beim Sport. Hier in Hanzhou gibt es, wie in jeder Stadt in China, ein Marathon, der ja seuchenbedingt jetzt mal so ein bisschen ins Straucheln kam. Aber es gibt natürlich immer noch viele andere Laufereignisse bis hin zum Triathlon hier in China. Als ich letztens in Xiamen war, war auch dort gerade so ein Triathlon. Das bietet sich ja dort auch an. Also da ist ja auch Strand und alles. Und naja. Und Uwe, den ich schon seit vielen Jahren kenne und der hier auch in Hanzhou wohnt, macht, so er sich anmelden kann, auch diesen Hanzhou-Marathon mit. Aber er hat mir jetzt eine Nachricht geschickt von einem anderen Event. Und ja, das hat es ja mal so in sich. Ich werde ein Filmchen dazu verlinken, damit man mal eine ungefähre Vorstellung bekommt. Die Distanz ist nicht ganz so weit, aber es sind über 600 Höhenmeter zu bewältigen in der Zeit. Und die Strecke ist keine Strecke. Das ist eine Geröllhalde. Es ist wirklich unglaublich. Als ich das auf dem Video gesehen habe, da ist mir erstmal klar geworden, wie komplett brutal das ist. Also auch wenn die Distanzen vielleicht nicht so heftig sind, das ist schon wirklich irgendwie hardcore. Also auch danke dafür.
Hallo zusammen. Ich grüße heute mal aus Minghai, Ningbo. Ich habe hier an einem Berglauf teilgenommen und neben den 16 Kilometer auch 620 Höhenmeter überwunden. Für jemanden, der normalerweise um den Westsee läuft, war die Strecke, sprichwörtlich über Stock und Stein, schon eine Hausnummer. Aber die Aussicht auf die Teeberge und die reifen Mandarinen am Wegesrand zur Stärkung waren das Abenteuer sicherlich wert. Viele Grüße, Uwe.
Grundsätzlich mal, wer möchte, kann mir jederzeit irgendwelche Kommentare schicken. Man muss dazu auch nicht unbedingt in China sein. Es kann auch irgendwas China-related, wie sagt man auf Deutsch, China-bezogen sein. Ja, also es kann auch irgendwie China-bezogen sein in Deutschland oder wo man auch immer gerade ist auf der Welt. Und eine Audionachricht, am einfachsten geht das natürlich über WeChat. Dann hole ich mir das dort raus und bringe das hier rein. Aber ich habe auch Matrix und so weiter. In letzter Konsequenz geht es natürlich auch, mir eine Sprachnachricht per E-Mail zu senden. Die einzelnen Calls, die findet man unter umlauts.de. Also einfach umlauts.de. Da sieht man dann die gesamten Kontaktmöglichkeiten. Ja, nächstes Thema. Ich bin aktuell Strohwitwer. Meine Frau ist mit ein paar Freundinnen zusammen weggefahren. Die haben sich, oder besser gesagt, eine von denen hat eine Ferienwohnung in Yunnan und die machen da jetzt Ferien, naja, ein paar Tage frei in Yunnan und gehen da so ein bisschen durch die Berge spazieren und so weiter. Ich beneide die natürlich. Andererseits, ja, das ist so ein Frauenausflug. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt fehl am Platze gewesen. Aber ich muss ja auch arbeiten. Ich meine, ich habe hier eine ganze Reihe von Sachen auf dem Tisch, die ich noch alle irgendwie abarbeiten muss. Selbst wenn ich dort hätte mitfahren dürfen, hätte ich nicht können, weil einfach zu viel zu tun ist im Augenblick. Ich hoffe, das ändert sich mal irgendwann. Naja, aber wie das so ist, ich bin allein und da kam natürlich ein Freund vorbei mit einer Flasche Reiswein. Und gestern dachte ich noch, das wäre gar nicht so viel gewesen. Heute Morgen bin ich da schon leicht anderer Auffassung. Irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen gebremst. Aber das ist mal eine günstige Gelegenheit, auch mal ein bisschen was über Reiswein zu erzählen. Ich muss dazu sagen, als ich nach China kam, mochte ich all diese Reiswein-Derivate nicht. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass ich immer eingeladen wurde, vor allen Dingen eben diese destillierten Produkte zu probieren, also Moutai oder sowas. Und die mag ich bis heute nicht, einfach auch, weil die natürlich nach Alkohol schmecken. Das geht mir mit jedem Alkohol so, egal ob es jetzt Whisky ist oder Schnaps oder die Sonne Richtenbergs. Also wenn das zu sehr nach Alkohol schmeckt, ist nicht mein Ding. Aber so verschiedene andere Alkoholiker, die nicht nach Alkohol schmecken, die trinke ich dann doch schon mal ganz gern. Und Reiswein ist ja eher so ein Gattungsbegriff. Also jeder versteht da wirklich was anderes. In Deutschland hat man, je nachdem, wo man mal gewesen ist, also wenn man in China gewesen ist, dann denkt man wahrscheinlich zuerst an Baijiu. Und wenn man in Japan zuerst gewesen ist, dann denkt man an Sake. Aber das sind beides nur ganz winzige Beispiele von dem, was es noch so gibt an Reiswein. Derivaten, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Wie ich schon erwähnte, es gibt natürlich die destillierte Variante. Ja, die ist dann natürlich auch im Alkoholgehalt sehr hoch. Aber das, was wir gestern getrunken haben, das war so ein Macchioli. Also so ein, ich vergleiche das immer mit Federweißer. Das ist ein koreanisches Rezept oder ein koreanischer Reiswein. Und der hat so 6% ungefähr. Es gibt die sogar noch mit weniger Alkohol. Oder mit fast keinem Alkohol, also so in der Pfirsich-Variante zum Beispiel, da hat der gerade mal so 0,5%. Ich werde mal die leeren Flaschen fotografieren und in die Shownotes stellen. Aber dieses Macchioli, oder davon gibt es natürlich auch in China etliche Varianten, also dieses Mijiu, das mundet mir sehr. Also das ist wirklich so ein echt süffiges Zeug, ist häufig auch mit ein bisschen Zucker zugesetzt, was gar nicht notwendig ist. Auch dieses Macchioli, das pritzelt noch so leicht. Und also eben wie Federweißer. Und es gibt auch Sorten, die kommen dem Bier sehr nah. Sind also, klar, Macchioli ist milchig und sind dann, ja, sehen aus wie Bier, schmecken zum Teil auch wie Bier, sind vielleicht ein bisschen süßer. Und das ist auch so eine sehr leckere Variante. Und wenn man mal so will, selbst das Tsingtao ist ja aus Reis gemacht. Das ist ja eigentlich sogar sehr üblich, dass man je nachdem, also das südamerikanische Bier wird eben aus Mais gebraut und ja, das deutsche Bier eben aus Gerste und das chinesische Bier eben aus Reis. Es gibt bei Ding Dong auch eins zu kaufen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, aber das, da steht dann extra nochmal drüber, so als Banner, das ist kein Bier. Ist es vielleicht auch nicht, aber es schmeckt eben so dem Bier sehr ähnlich. Und wie gesagt, es gibt in Asien unzählige Arten von Reiswein-Sachen. Also wirklich in ganz Asien. Das fängt an in Indien, dann Assam, dann Nepal, aber auch Vietnam, Korea, habe ich schon gesagt. Und natürlich Japan, da ist eben dieses Sake bekannt. Aber auch in Japan, das ist genau das Gleiche. Auch da gibt es zig Arten von Reisweinen. Also da ist man keineswegs auf dieses Sake irgendwie begrenzt. Und auch die Art und Weise, wie das zu sich genommen wird, ist unterschiedlich. Also das, was wir gestern getrunken haben, das wird kalt getrunken. Und zwar möglichst kalt. So kalt, wie es irgendwie geht. So auf minus 15 Grad irgendwie abgekühlt oder so. Also so, dass es noch nicht eingefroren ist. Ich weiß gar nicht, wie man das in Korea trinkt, aber ich denke auch mal kalt. Während Sake und andere Mijiu-Varianten werden häufig noch angewärmt auf einem zum Beispiel Kohlefeuer. Das ist sehr heimelig, muss ich sagen. Wenn man da so an so einem Tisch sitzt und da ist dann so ein braunes Tongeschirr drauf, wo dann eben der Reiswein so leicht angewärmt wird und der schmeckt auch richtig gut. Das ist auch beim Sake so, auch wenn ich jetzt hochprozentigen Alkohol nicht wirklich mag, aber diese Alkoholarten schmecken mir schon ganz gut. Wie gesagt, es gibt die mittlerweile auch entalkoholisiert, also da ist der Alkohol nachträglich rausgezogen worden und es gibt auch welche, da ist naturgemäß kaum noch Alkohol drin, also ein bisschen schon noch, also so, aber unter 1% eben. Und da auch diese anderen Reisweine nicht nach Alkohol schmecken, merkt man das meines Erachtens auch nicht groß. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit der Alkoholgehalt tatsächlich den Gesamtgeschmack beeinflusst. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, auch wenn Touristen hier nach China kommen, die sagen zu allem irgendwie, was alkoholisches Getränk ist, ist Baijiu. Na, das ist nicht ganz korrekt, obwohl da die Begriffsbestimmung auch echt ein bisschen fischig ist. Also ursprünglich ist das eigentlich der Huangju. Das ist dann eben Reiswein, der so gelblich ist und der ist auch gekeltert. Also der ist klar, also nicht zu vergleichen mit dem Macchioli zum Beispiel oder auch dem Sake. Und das muss auch nicht unbedingt Reis sein. Das kann auch Hirse sein oder Weizen. Und wenn der dann destilliert wird, dann ist das eigentlich das, was wir Baijiu nennen. Nicht unbedingt. Also es gibt auch welche, die sind nicht destilliert und heißen trotzdem Baijiu. Aber man erkennt es eigentlich an dem erhöhten Alkoholgehalt. Also wenn da 40% draufsteht, dann muss es destilliert sein. Also natürliche Gärung kommt nicht so weit. Und die andere Variante, dass man reinen Alkohol zusetzt, naja, das gibt es natürlich auch, aber das ist kein Getränk. Das ist irgendwie eine Kriegserklärung meines Erachtens. Wir haben gestern 3 kleine Flaschen, also 1,5 Liter getrunken. Eine davon hatte 0,5% Alkohol und die anderen beiden 6%. Das heißt also, wir haben in deutsche Verhältnisse umgerechnet ungefähr jeder ein großes Bier getrunken. Hat gereicht. Und man trinkt das auch nicht so in Massen. Also das ist ja auch eine Sache, die ich in Deutschland immer so lästig finde. Also man trinkt dort ja Bier in Massen, in China übrigens auch. Aber wenn man sich das mal vorstellt, man trinkt am Abend, sagen wir mal, 3,5 Liter. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Und das wäre nicht Bier, sondern Wasser. 1,5 Liter Wasser, das würde kein Mensch trinken können. Da ist irgendwann Schluss, das geht nicht runter. Und bei diesem Reiswein ist es eben ähnlich. Also man trinkt das nicht so in Massen, sondern man trinkt das immer meistens so in kleinen Becherchen bzw. Schälchen, immer so munter weg und erzählt sich, wir haben hier technisch gefachsimpelt. Und ehe man sich versieht, fängt man an, komisches Zeug zu erzählen. Also bei 6%. Das war der kurze Abriss zum Reiswein. Eine Sache, die ja in der letzten Woche so durch die Medien gegangen ist, und ich habe das ja auch kolportiert auf überall hier und da, das ist diese Lanz-Precht-Geschichte. Und ich will da jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen. Aber für mich ist diese Dampfplauderei, die jetzt hier mal wirklich eskaliert ist, das muss man schon sagen, leider symptomatisch. Und ich kenne mich da jetzt weniger im Fernsehen aus, weil ich gucke ehrlich gesagt überhaupt keine Talkshows und auch keine Sachen. Das Einzige, was ich mir im Fernsehen angucke, ist mal eine Soko oder so. Also soweit reicht's noch gerade so. Viel mehr nicht. Aber ich sehe diese Dampfplauderei natürlich so in den sozialen Medien. Was mir allerdings passiert ist, dass Leute mich dann fragen, ja, hier die Sendung, da und da, da wurde das und das gesagt, was kannst du dazu sagen? Ich kann da meistens nicht zu sagen, weil ich das nicht gesehen habe. Und ich habe auch keine Lust, mir das anzugucken. Aber ich ahne dann, oder meistens gucke ich dann doch mal so die ersten 3 Minuten und habe dann auch schon wieder die Nase voll, wenn es eben um irgendwelche China-Erklärbären gibt. Und da wird dann häufig schon, ja, noch nicht mal in politischer Weise, sondern einfach fundamentale Fehler irgendwie erzählt. Und da habe ich dann schon keinen Bock mehr drauf, mir das überhaupt anzutun oder mich vielleicht sogar noch zu ärgern darüber. Im Internet ist das natürlich ganz genauso. Und da gibt es eben auch diverse Podcasts oder eben YouTube-Kanäle, wo eben die gleiche Dampfplauderei stattfindet. Und da fällt das den Leuten natürlich nicht so auf, wie jetzt bei Lanz Precht. Ich habe vor einiger Zeit mal einen YouTuber gesehen, der ja so als progressiv gilt und so. Und der hatte mehrere Videos über China gemacht. Und die waren so haarsträubend dusselig. Und ich will das jetzt auch gar nicht weiter kolportieren. Aber ich weiß natürlich, wie das zustande kommt. Nämlich, er hat sich irgendwelche Quellen genommen aus, keine Ahnung woher, Drittquellen wahrscheinlich, also noch nicht mal Originalquellen, weil er der Sprache selbstverständlich nicht mächtig ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann eben zu 99% westliche Quellen, also noch nicht mal aus Asien oder so, sondern vermutlich aus den USA, aus England und aus Deutschland. Und dann fabuliert er über China und es kommt völliger Unsinn bei raus. Also wirklich historischer, sachlicher, faktischer Unsinn. Und das ist dieses System Precht. Also das ist natürlich, wenn man das als Unterhaltung abhaken will, dann kann man das so machen. Aber wenn man meint, man hätte irgendwie einen Bildungsauftrag und der Typ meint das tatsächlich von sich, dann ist das natürlich falsch und dann ist das Propaganda. Nur dort werden die kritischen Stimmen leider nicht gehört. Also ich meine, man muss sich das nur mal angucken. Also auf der Wikipedia zum Beispiel, wenn man da guckt, chinesische Sprache, das ist ja jetzt was sehr Unverfängliches, dann findet man nicht ein Hinweis auf traditionelles oder vereinfachtes Chinesisch. Das kommt da nicht vor. Das ist auf der Englischen dann schon, die ist auch etwas ausführlicher. Und da wird dann auf diese Art und Weise natürlich versucht, irgendwie vermeintlich Politik zu machen, wenn auch aus einem Missverständnis heraus. Deswegen denke ich ja auch immer, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, wie das israelische Außenamt Lanz und Precht mitgeteilt hat. Das ist wirklich manchmal sinnvoll, wenn man etwas über China machen möchte, zum Beispiel als, keine Ahnung, als Influencer oder so, dann kann man sich natürlich auch einen Experten holen. Möglicherweise muss man das bezahlen. Aber ich rate wirklich davon ab, jetzt irgendwie sich aus der Wikipedia was zusammenzuklicken und dann vielleicht noch als Counterpart von Bloomberg was zu holen und das dann als Wahrheit zu verkaufen. Weil das ist genau das, was Lanz und Precht machen. Das ist nicht nur gefährliches Halbwissen, das ist komplett gefährliches Unwissen. Was mir übrigens bei den beiden auffällt, ist, also ich weiß nicht, irgendwie war das bei mir Schulthema so auch, oder? Ich kann nicht verstehen, dass man so einen Unsinn erzählt, denn weiß ich nicht, auf welcher Schule die getanzt haben. Was ich letztendlich sagen möchte, ist, ja, Medienkompetenz fängt damit an, dass man die Quellen hinterfragt, dass man eben guckt, wer redet denn da? Was hat der denn überhaupt für eine Expertise? Und jemand, der da Germanistik studiert hat, sich jetzt als Philosoph tituliert, naja, da fällt die ganze Sache schon am Anfang durch. Dieser Beitrag kann nicht kompetent sein. Wenn er sich über deutsche Zeichensetzungen unterhält, zum Beispiel, dann traue ich dem Precht durchaus zu, dass er das hinkriegt, hoffe ich zumindest, aber mehr schon nicht. Und dann holt man sich eben tatsächlich einen Experten ins Haus. Und das ist aber nicht jemand, der mal in China war oder der mal mit einem Auslandsbüro irgendwie einen China-Besuch gemacht hat, sondern das sind dann eben Leute, die sich damit auskennen tatsächlich, die China kennen, die mit mindestens die Sprache sprechen und so weiter. Dann kann man von China-Kompetenz sprechen, aber vorher nicht. Und das heißt nicht, dass sie alles auf Lunge rauchen, was ihnen von der chinesischen Politik vielleicht angeboten wird. Das sollte durchaus kritisch sein, aber es muss fundiert sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und fundierte Beiträge über China habe ich im deutschen Fernsehen ja schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich meine, wenn man mal zurückblickt in der Geschichte, das fing ja schon mit Marco Polo an. Marco Polo soll in China gewesen sein. Da gibt es starke Zweifel. Marco Polo berichtete eben auch von Drachen, die in China fliegen. Wenn dieser Influencer auf YouTube von Drachen in China erzählt, würden die Leute ihn wahrscheinlich sogar glauben. Fürchte ich. Denn so medienkompetent scheinen sie zu sein. Aber möglicherweise wird dann der eine oder die andere doch sagen, naja, so Drachen, ich weiß nicht, ich glaube, die gibt's nicht. Aber eine andere Legende, die noch absurder ist, die wird geglaubt. Das steht dann immer, und das steht wirklich auch überall, dass Marco Polo nach China kam, ist dann hier so ein bisschen rumgeschwaddelt, waren am Hofe des Chinggis Khan, also das war gerade in der Regentschaft eben, wo die Mann China regierten. Und dann wurde Marco Polo als Präfekt in Hanzhou eingesetzt, einer Millionenstadt damals, eigentlich eine der wichtigsten Städte überhaupt. Ende des großen Kanals übrigens, also der von Beijing nach Hanzhou fließt. Jetzt möge man das mal auf unsere heutige Zeit übertragen. Also da kommt eine junge Syrerin oder Iranerin nach Europa und einen Monat später wird sie Bürgermeisterin von Köln-Düsseldorf oder wie die Stadt heißt. Wie wahrscheinlich ist das? Also da würde doch jeder sagen, wenn das zum Beispiel jetzt in der Vorabendunterhaltung im Fernsehen laufen würde, würde sich doch jeder drüber aufregen, oder? Naja, natürlich ist das Quatsch. Das kann überhaupt nicht sein. Und diese Iranerin oder Syrerin geht natürlich auch ein und aus bei Olaf Scholz oder so. Das ist komplett absurd. Aber bei Marco Polo erzählt man genau diese Geschichte. Und da wird das Ganze auf Lunge geraucht und wird geglaubt. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, ist so lange her, man weiß nicht und Quellen hier und da und so weiter und so fort. Aber die gleichen Legenden werden heute eben von diesen Influencern ausgekippt und sie werden einfach nicht hinterfragt. Sie werden geglaubt. Sie werden nicht vorgetragen mit, wenn man so will, meinetwegen Beweisen oder auch mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern es wird einfach irgendwelcher Schwachsinn behauptet, so wie eben Lanz und Precht. Und das wird dann als Wahrheit dargestellt und das muss man ja auch mal sehen. Lanz und Precht haben ein Millionenpublikum, die das dann am Ende auf Lunge rauchen. Und diese Influencer bei YouTube, vielleicht nicht Millionen, aber ein paar hunderttausend auch. Also das sind durchaus Einschaltquoten, über die sich das ZDF und das ARD vielleicht mal freuen würden. So, und jetzt das letzte Thema. Ich habe mich schon wieder ein bisschen verplappert, merke ich. Ich hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt hier und ich will das heute auch gar nicht groß ausbauen, weil das noch in der Mache ist. Aber wir fahren mit einem Van im Januar quer durch Europa. Und das ist eine Roadshow, das heißt, wir fahren zu bestimmten Punkten hin, zeigen dort ein paar Sachen. Und aber, was noch viel wichtiger ist, wir lassen uns Sachen zeigen. Das heißt, wir fahren verschiedene kleine und große Solarprojekte an. Also das kann auch ein kleinstes Projekt sein, zum Beispiel ein ausgebauter Van, wo wir dann hinfahren, den wir uns angucken, wo wir dann Filme, Podcasts und Artikel zumachen. Und das Ganze findet eben über einen Monat statt in Mitteleuropa. Die Tour geht von Rostock nach Frankfurt, nach Paris, in die Provence, von der Provence dann durch Norditalien, nach Venedig, von Venedig nach Bled bzw. Ljubljana, von Ljubljana nach Budapest, von Budapest nach Prag und Wien, von Wien an den Bodensee, vom Bodensee nach Frankfurt und von dort wieder nach Rostock. Das ist die Tour, die wir machen. Und wer Interesse hat, uns da zu treffen, also wer zum Beispiel ein kleines Solarprojekt hat, und wie gesagt, das kann wirklich ein kleines sein. Ich hatte jetzt hier auch gerade jemanden, der hat eine Funkstation in den Bergen, also ein Amateurfunker, die ein paar Solarmodule dabei hat, um das Ganze zu maintainen, weil dort hat er keinen Stromanschluss. Solche Projekte, so eine Sachen. Das kann natürlich auch ein Megawatt großes Feld sein oder so. Alles okay. Also Solarprojekte quer durch Europa, die ungefähr auf der Strecke liegen. Ich werde dazu demnächst, vielleicht nächste Woche, auch noch ein Video veröffentlichen und es wird dann auch eine Webseite dazu geben. Und es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu sponsern. Sponsoring heißt jetzt nicht, dass wir Geld wollen, also das auf gar keinen Fall. Aber man kann das zum Beispiel unterstützen, indem man uns einen Stellplatz zur Verfügung stellt oder indem man uns, wenn wir in einer Stadt stehen, ein Hotel ausgibt oder irgendwie welche Sachen, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Also Sponsoring kann tatsächlich auch eine Flasche Wasser sein, das ist egal. Und diese Sponsoren werden dann natürlich auch in einer Sponsorliste irgendwie aufgeführt. Und natürlich wollen wir uns auch mit Firmen treffen, ne? Also Firmen, die in diesem Bereich tätig sind und die dann vielleicht noch ein bisschen interviewen und zeigen, was da so passiert in Europa. Aus chinesischer Sicht, das ist eigentlich so der Dreh, denn wir wissen ja, wie das hier in China läuft. Und wir haben ja diesen Film über die Kubuchi-Wüste gemacht. Und jetzt wollen wir das Ganze mal umdrehen und gucken, wie das denn in Europa ist. Denn ich rede ja hier auch häufig eher so mit angezogener Handbremse über Europa und seine Solargeschichte. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das wirklich ist, was die Leute wirklich berichten und so weiter und so fort. Das ist die Idee. Also, das ist die Roadshow. Und wer sich dafür interessiert, wer besucht werden möchte, wer das unterstützen möchte, immer her damit. Später gibt es eine Webseite, wo man dann auch alle weiteren Kontakte dazu findet. Dazu dann in der nächsten Sendung mehr. So, das war's für heute soweit und bis zum nächsten Mal.
Und jetzt kommt Reklame.
H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com